Nun, bevor wir zum Wort kommen, möchte ich auch ein Zeugnis sagen. Ich durfte in diesen Tagen etwas erleben und bin Gott von Herzen dankbar, dass er auf uns schaut und hilft. Als ich am Dienstag von hier wegging, auf meinen Platz, Geschwister, ich fiel wie so in ein Loch. Ich kann bis heute nicht sagen, was es gewesen ist, aber ich habe alle Freude verloren. Ich bin raus in mein Auto und wollte dort beten. Ich konnte nicht. Ich konnte mich überhaupt nicht fassen und habe dann immer wieder gefragt, Herr, warum ist das? Und ich habe in dem Moment verstanden, Menschen, die oft in Kämpfe und Anfechtungen kommen, wie es ihnen geht. Ich muss zugeben, ich habe das wahrscheinlich nie verstanden. Irgendwie habe ich so die Meinung gehabt, naja, man kann sich ja wehren, man kann beten, man kann zu Gott rufen, man kann fasten, man kann alles tun, man kann Lieder singen. Aber ich konnte ja gar nichts in diesem Moment. Und wie das auch ist, wenn man dann so unter, ich will nicht sagen, dass es Anklagen gewesen, aber trotzdem in so einer Verfassung ist, dann kann man das sich vorstellen, wie einem Mensch eine Bürde aufgelegt worden ist, die er eigentlich kaum tragen kann. Aber man hat ja die Gedanken, die gehen dann weiter und weiter und weiter. Und mir schien es so wie eine Last auf die andere sich häuft und häuft und man droht so zusammenbrechen. Am Mittwochmorgen hat mir ein Zeugnis gehört. Und Geschwister, als ich das Zeugnis gehört habe vom Bruder, mir ist so wie alles heller geworden. Dieses einfache Zeugnis, wie ihm gegangen ist. Und mir schien es, dass eigentlich, so wie ich eigentlich irgendwie wieder aufgehoben geworden bin. Und dafür bin ich Gott sehr herzlich dankbar. Mich hat ein Bruder Nachmittag gefragt noch, am Dienstagmittag, irgendwie, wie hast du gefragt, warum ist dein Gesicht so besorgt? Also ich und meine Frau. Ich wollte das ihm nicht sagen, eigentlich so alles. Aber Gott hat geholfen. Und als wir dieses Lied sangen, es heißt so, solange mein Jesus lebt. Geschwister, wie lange lebt Jesus? Länger als wir alle zusammen. Und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Liebe erglühen. Geschwister, als das Lied vorgeschlagen worden ist vorhin da oben, ich konnte im Herzen jubeln, das war das Lied für mich. Ich brauchte das. Nun wollen wir auch ein Schriftwort lesen, welches uns auch dienen sollte heute Abend. Und das finden wir im 2. Könige, Kapitel 6. 2. Könige, Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 8 bis einschließlich 17. 2. Könige 6, 8 bis 17. Der König von Syrien führte einen Krieg gegen Israel und beriet sich mit seinen Knechten und sagte, wir wollen uns lagern da und da. Aber der Mann Gottes sandte zum König Israels und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an dem Ort vorüberziehst, denn die Syrer lagern dort. So sandte der König Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut. Und er tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Syrien voll Unmut darüber, und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen: Wollt ihr mir denn nicht mitteilen, wer von den unseren hält es mit dem König Israels? Da sagte einer seiner Knechte: Nein, mein Herr König, sondern Elisa, der Propheten Israel, sagt alles dem König Israels, was du in deinem Schlafzimmer redest. Er sagte: So geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Sie zeigte es ihm an und sagten: Sieh, er ist in Dothan. Da sandte er Rossen und Wagen und eine große Heeresmacht hin, und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und ging hinaus, und sieh, da lag eine Heeresmacht mit Rossen und Wagen um die Stadt. Da sagte der Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sagte: Fürchte dich nicht, denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete: Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, so dass er sah. Und sieh, da war der Berg voll feuriger Ross und Wagen um Elisa her. Den Gedanken möchte ich ja entnehmen aus dem Vers 16: Fürchte dich nicht. Und doch möchte ich einige Gedanken noch rausnehmen von dieser Begebenheit, und das irgendwie doch noch zusammenhängt. Fürchte dich nicht. Eine Furcht ist etwas Unangenehmes. Und in einer Furcht zu leben, ist eigentlich nicht schön und nicht wohl. Und eine Furcht kann Menschen so erfassen. Und wenn es eine längere Zeit dauern würde, es kann den Menschen zu einer Verzweiflung bringen, wenn er in einer Furcht lebt. Ich denke vielleicht an Menschen jetzt, die in einem Kriegsgebiet wohnen. Sie leben in einer Furcht. Oder wenn wir jetzt nehmen eine Familie, wo meinetwegen der Vater ein Leben führt, nicht für die Familie grob ist, und die Kinder schlecht behandelt werden. Sie leben jahrelang in einer Furcht. Und die solch eine Furcht führt zu dem, dass die Kinder eigentlich mit diesem Schaden ihr Leben lang zu tun haben und nicht loswerden. Eine Furcht kann uns erfassen, wenn wir vor einer Aufgabe stehen. Jetzt wir bekommen einen Auftrag, jetzt, auch natürlich im Leben. Und dann kommt so eine Sorge: Wie wird das gehen? Und wir denken nach und grübeln und suchen eine Furcht, wie wird das auslaufen? Manche Menschen sind von der Natur aus, von der Veranlagung schon sehr furchtsam. Wenn sie nur etwas Neues sehen, was sie tun müssen, und sie sind ihnen dann so unsicher, und da haben sie schon praktisch eine Angst, überhaupt anzupacken. Ja, die Menschen sind unterschiedlich. Aber Geschwister, eine Furcht kann oft einen Menschen erfassen, der zum Beispiel keine schöne Diagnose vom Arzt bekommt. Und dann schleicht es in uns hinein. Und dann ist es so, dass wir können heute glücklich sein und Gottes vielleicht Hilfe und seine Beistand rühmen und danken Gott. Und dann kommt etwas. Und das ist vielleicht so groß, das überwältigt uns in solchem Maße, dass wir gar nicht mehr denken. Und wir beschäftigen uns und können in einer Furcht leben und schwer loswerden. Und so kann eine Furcht sogar führen, dass der Glaube sinken kann oder geraubt wird. Nun, wir haben gehört, dass der König von Syrien hatte etwas vor mit dem Volk Israel, also einen Krieg. Und es heißt, dass er sich besprach mit seinen Knechten, und sie beratschlagen. Normalerweise ist so eine Besprechung eine geheime Besprechung, damit sie das Volk Israel irgendwo überfallen sollen oder sie auch ihnen auflauern, zum Schaden zufügen. Aber das Volk Israel hatte einen lebendigen Gott. Dieser Gott Israels wachte. Ich denke, sie wussten ja gar nicht, jetzt, was der Feind im Sinn hat. Sie leben, aber der Feind schmiedet Pläne. Aber Gott in Israel, er wachte über sie. Er wollte sie ja von diesem Krieg, der Unfriede und die Furcht bringt mit sich, er wollte sie ja beschützen und bewahren. Und er hat einen Mann Gottes unter Volk Israel und tut es ihm kund. Und dieser Mann Gottes geht dann zum König vom Israel und sagt ihm, pass auf, an dieser und anderer Stelle lauert der Feind. Hüte dich, dass du nicht an dem Ort vorüberziehst, denn die Syrer lagern dort. Er warnt ihn, geh nicht dorthin. Dort ist die Gefahr, dort wartet das Verderben auf dich oder auf unsere Leute. Und das heißt, so ging es nicht nur einmal oder zweimal, es ging mehrere Male so. Aber Geschwister, wacht nicht der Gott Israels über uns noch heute? Haben wir nicht schon so oft erfahren, dass Gott uns geholfen hat? Vielleicht sind wir in unserem Alltag, aber wir wissen gar nicht, dass in diesem Moment die Gottes Hand hat uns bewahrt. Gottes Hand hat uns irgendwo, Gott hat seine Hand über uns gehalten, dass uns kein Unfall passiert, dass uns etwas nicht passiert oder dass wir nicht in schlimme Verhältnisse reinrutschen würden. Ich bin überzeugt, dass Gott heute genauso uns hilft, dass er genauso nah ist und bereit ist, uns zu helfen. Aber Gott hilft noch in dem, dass er doch auch spricht. Er sandte ja den Elisa, den Mann Gottes, zum König und sagte, hüte dich. Aber Geschwister, manchmal haben wir da ein Herzklopfen. Manchmal können wir in eine Lage reinkommen, dass wir überlegen, mache ich jetzt das richtig oder mache ich das nicht richtig? Wie sieht es Gott? Ist das jetzt gut oder nicht gut? Oder wir denken noch weiter, ja, welche Folgen wird das haben? Wie wird es zum Schluss noch auslaufen? Der Elisa sagte dem König, hüte dich, geh nicht dorthin. Weil wenn jetzt der König dorthin gegangen wäre oder das Volk Israels, die Folgen wären Tod und Verderben. Und Geschwister, so redet Gott. Manchmal ist es unser Gewissen, das uns eigentlich redet zu uns und uns mahnt. Und wir können prüfen, ist das so oder nicht. Manchmal hören wir eine Botschaft und uns gehen die Augen auf. Wisst ihr, als ich jetzt in den vergangenen Tagen in dieser Lage gewesen bin, irgendwie, ich war da, ich war froh, dass alles schön und gut ist, dass die Geschwister freuen, aber ich war irgendwie trocken. Es war alles gut und richtig, bis auf einmal habe ich das gehört, irgendwie das, was mir gefehlt hatte, ja? Und so redet der Herr, so sendet er einmal oder zweimal uns, zu uns etwas, das zu uns spricht und uns gehen die Augen auf. Uns gehen die Augen auf und wir sind froh und dankbar Gott, dass er das gesendet hat, dass er auch etwas zugelassen hat vielleicht, dass ich in eine Lage reingekommen bin, dass mir die Augen geöffnet worden sind. Und so wacht der Gott Israels über das Volk. Und wir haben gelesen, dass der König von Syrien, er ist eigentlich voller Unmut, heißt es bei mir. Er weiß nicht, woher das kommt. Der erste Gedanke, einer von meinen Leuten kooperiert mit dem Volk Israel und er versammelt sie und fragt sie, wer ist unter euch? Wer ist unter euch, der mit dem König von Israel zu tun hatte? Da sagte einer seiner Knechte, nein, mein Herr König, sondern Elisa, der Propheten Israel, sagt alles dem König, alles, auch was er im Schlafzimmer redet. Er wollte sagen so viel, alles, was wir sprechen hier, das ist kein Geheimnis bei diesem Propheten. Das ist kein Geheimnis bei Gott Israel. Gott Israels wacht und er hat einen Propheten Israel, der alles weiß. Gott tut ihm alles kund. Und wir haben gehört, dass der König eigentlich will den Propheten holen. Aber Geschwister, so ist der Feind. Er sucht Wege. Wir haben gelesen, nicht einmal, nicht zweimal, hat immer wieder probiert. Er hat immer wieder probiert, Schaden anzurichten. Aber das ging nicht. Da wachte einer. Es ging nicht, da wachte einer. Und er probiert weiter. Und jetzt hört er, da ist ja ein Prophet. Wenn ich den Propheten habe, dann ist ja alles gut. Und es heißt, es wird ihm berichtet, er ist bei Dothan, vor dieser Stadt, und er will den holen lassen. Und es heißt so, dass sie kamen und die große Heeresmacht und umzingelten die Stadt, wo Elisa war. Und dann heißt es, der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und ging hinaus. Und sieh, da lag eine Heeresmacht mit Rossen und Wagen um die Stadt. Da sagte sein Diener zu ihm, o weh, mein Herr, was sollen wir tun? Und der Diener, Elisa, es steht nicht, wer das gewesen ist. Aber er kommt raus und er sieht das, was wir alle gesehen hätten. Er sieht mit seinen Augen, er sieht richtig. Und er sieht eine gewaltige Macht mit Rossen und Wagen, hat sie umringt. Und das, was er sieht, führt dazu, dass er ein Schrecken bekommt. Ein Schrecken bekommt, Angst hat er für sich, er hat Angst für den Propheten, er hat Angst für die Menschen der Stadt und er ruft ein Weh aus. Er ruft ein Weh aus und er sieht eigentlich überhaupt keinen Ausweg. Er sagt so, was sollen wir nun tun? Geschwister, eine Lage, die uns immer wieder begegnen kann. Immer wieder begegnen kann und man schaut nicht drüber hinaus. Man sieht das, was vor uns ist. Man sieht richtig, man sieht vielleicht das Elend, man sieht vor sich eine Wand, man sieht, dass man nicht weiterkommt. Und er ruft ein Weh aus. Was mir aufgefallen ist, ja, es ist ein Diener des Propheten. Ich denke, es war nicht Gehasi, weil es heißt, Gehasi ging schon weg, aussätzig. Aber doch denke ich, er ist mit dem Propheten. Er muss doch etwas schon gesehen und erlebt haben. Und doch ruft er zum Diener. Er ruft eigentlich zu einem Menschen. Er ruft gleich nicht zu Gott. Er sieht nur die Tatsache, die vor ihm ist, und keinen Ausweg. Er sieht nur das Verderben. Und er ruft zu Elisa und sagt, was sollen wir nun tun? Und Geschwister, das ist das vielleicht, was manchmal uns auch soweit auch wir in eine Lage kommen, dass wir dann fragen. Ich frage dann einen oder anderen, ist mir oft so gegangen und dann frage ich der eine und der zweite, wie hast du es gemacht? Oder was meinst du, will ich jetzt so einen Weg gehen? Ist es gut, ja? Und so viel man fragt, jeder hat eine richtige Antwort und eine andere Antwort. Und wir wissen am Schluss gar nicht, wie es besser wäre. Aber Elisa sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Die Worte haben sie mich so bewogen. Elisa sieht jetzt mehr. Es ist ein Mann Gottes. Es ist ein Mensch nach dem Herzen Gottes, ein Mann Gottes. Und er sieht eigentlich viel, viel mehr als dieser Diener. Er sieht eigentlich, dass das diese Macht eigentlich nichts ist gegen die Macht des allmächtigen Gottes. Und er sagt, fürchte dich nicht, denn die bei uns sind, sind zahlreicher als die bei ihnen sind. Er will ihm erklären, aber Geschwister, solange er zu ihm so redet und ihm sagt, sieht ja der Diener nichts. Er konnte ihm auch fünfmal wiederholen, die sind mehr, aber der Diener sieht ja nichts. Und dann kommt es, und Elisa betete, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und da möchte ich kurz stehen bleiben. Er betete. Ich habe mir Gedanken gemacht, einmal, warum hat der Diener das nicht gesehen? Sind sie ja zusammen, er ist mit Elisa zusammen. Warum hat der Diener das nicht gesehen? Oder warum hat Gott dem Diener das nicht gezeigt? Oder dachte ich dann, oder musste das unbedingt sein, dass zuerst Elisa für ihn beten soll, damit Elisa sieht, der Diener hat für mich gebetet. Elisa, der Prophet hat für mich gebetet und plötzlich sieht er ein ganz anderes Bild. Dieser Vers hat zu mir gesprochen, Geschwister, wisst ihr, wir alle, ich denke jetzt, ich kann fast sicher sagen, die, wo wir etwas älter sind, also der Rest, der heute da gewesen ist, fast alle haben mir entweder Kinder, Eltern oder ein Teil, ein Ehepaarteil oder Bekannte oder Verwandte, die eigentlich nicht sehen. Die eigentlich leben ihr Leben. Und wir können vielleicht ihnen erzählen, weißt du, in Blaubeuren war so schön. Sieht er, es bringt nichts. Sie werden vielleicht sagen, oh ja, ja, aber es bringt nicht weiter. Wir werden vielleicht sagen, weißt du, ich bin so glücklich in Gott, ich bin so glücklich mit Jesus, der Herr hat mir meine Sünde vergeben, ich bin ein freier Mensch. Aber sie, Augen sind zu, sie können das nicht fassen, sie können das nicht aufnehmen, weil sie das nicht erlebt haben, nie gesehen haben. Aber Geschwister, mir war so, diese Seelenbürde für die Menschen, die nicht sehen. Um uns sind Menschen, die nicht sehen. Die sehen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die sehen nicht, was der Herr eigentlich ihnen bereitet könnte hier auf der Erde. Die sehen nicht, dass der Herr noch eine Herrlichkeit bereit hätte für sie. Die sehen gar nicht, dass sie ein ganz anderes Leben führen können. Sie können gefangen sein. Sie können gefangen sein in verschiedenen Süchten oder in Lagen. Sie können gefangen sein in dem, dass sie vielleicht nach einem Reichtum streben, aber sehen nicht. Sie sehen gar nicht, dass sie gefangen sind. Die Augen sind ihnen nie geöffnet. Und mir war so, Geschwister, die Seelenbürde, die Last für diese Seelen, das ist unser, ich sage nicht Pflicht, aber das ist das, denke ich, oder ich glaube, das, was von uns noch verlangt wird. Ich stelle mir das immer so vor, mit meinem menschlichen Verstand, wie wird es ein sein, der Tag, wo es heißt, der jüngste Tag, oder der Tag, wo die Welt vor Gott stehen wird. Da stehen Kinder Gottes, da stehen Menschen, die verurteilt werden. Aber Geschwister, ich glaube, es heißt, dass wir werden alle offenbart vor dem Richterstuhl Christi. Wie sieht das aus? Ich stelle mir das so vor, Geschwister, dass ich stehe da. Und mein Sohn sagt, du hast zu wenig für mich gebetet. Entschuldigung. Er wird vielleicht mich sehen. Wir wissen, dass dieser reiche Mann ist ein Beispiel gegeben. Er sah. Er sah Abraham, er sah Lazarus. Aber die Seele, für die wir verpasst haben, die werden mit dem Finger uns zeigen, Geschwister. Sie sind blind gegangen. Wenn sie blind gehen und meine Pflicht nicht erfüllt ist, Geschwister. Wie groß wird mein Glück sein oder wie glücklich kann ich werden? Es liegt mir so am Herzen, Geschwister, alle fast Ich kann das fast mit Sicherheit sagen, dass wir haben in unserem nahen Umkreis Menschen, denen die Augen noch nie geöffnet sind. Und unsere Seele, sie muss keine Ruhe haben, bis wir alles getan haben. Bis wir wissen, Herr, können sagen, Herr, ich habe alles getan. Dann wird von auf uns auch keiner mit dem Finger zeigen können. Elise sagt zu dem Diener, fürchte dich nicht. Dankeschön. Er sagte, fürchte dich nicht, denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Liebes Kind Gottes, liebe Geschwister, die, die bei uns sind, sind immer zahlreicher. Die, die für uns streiten, sind zahlreicher. Und wenn uns eine Riesenmacht umringt hat und wenn alle um uns schreien und rufen, es gibt keinen Gott, oder die verleumden oder Unterschied nennen können oder gar nicht glauben, dass du ein Kind Gottes bist oder dir vorwerfen etwas. Geschwister, die, die bei uns sind, sind mehr. Was sah dieser Diener? Er sagte, und das heißt so, und Elisa betete. Elisa geht ins Gebet. Er will ja, dass dem Diener die Augen geöffnet werden. Er sieht, dass da die Herrlichkeit Gottes vor uns ist. Und er ist eine Furcht, er hat Angst. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, sodass er sah. Geschwister, wir können die Augen keinem Menschen öffnen. Es gibt Menschen, die behaupten, dass wir, vielleicht mit unserer Weisheit, Kraft oder mit unseren Kenntnissen, es gibt Menschen, die Bibel kennen, 10-mal besser als ich. Aber Geschwister, sie sind nicht fähig, wenn der Herr die Augen nicht öffnet. Und sie sind nicht fähig, auch noch ein Menschen sein Herzen zum Teil nur zu verändern. Es kann was, das heißt, Elisa betete. Geschwister, was noch eine schöne Seite von Elisa. Ich habe mich gefragt, wie hätte ich reagiert? Ich hätte gesagt, ja, siehst du das nicht? Bist du blind? Siehst du doch nicht? Ich sehe ja. Aber Geschwister, er lässt ihn. Er geht in das Gebet und betet lieber für den Diener. Er betet lieber für ihn, als über ihn sich erheben. Und zeigen, siehst du, Gott zeigte mir das. Und Geschwister, das gestern haben wir gehört von einem geistlichen Hochmut, glaube ich, ja? So etwas. Geschwister, wenn mein Bruder und Schwester weniger bekommen hat noch, dass ihm etwas Verborgenes, mein Gebet, unser Gebet wird ihm helfen. Es wird nicht das, was ich ihm sage, vielleicht, aber mein Gebet, lieber geh in das Kämmerlein, sag es dem Herrn, er wird ihm helfen. Und als Elisa betete, Herr, öffne ihm die Augen. Und das heißt, da öffnete der Herr dem Diener die Augen, sodass er sah. Und sieh, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen. Um die Stadt, um den Diener, nein. Voll feurigen Ross und Wagen um Elisa her. Geschwister, es ist so eine Ermutigung in diesen Worten. Auf einmal sieht der Diener, dass die Sache ja gar nicht so schlimm ist. Auf einmal sieht er eigentlich, dass Elisa, dieser Mann Gottes, dieses Kind Gottes, würden wir heute sagen, dieses treue Kind Gottes, umringt ist mit Rossen und Wagen. Deswegen konnte eigentlich Elisa sagen, fürchte dich nicht. Woher hast du Angst? Woher kommt deine Furcht? Er hat ja gesehen. Er hat gesehen die Hand Gottes. Und auf einmal durfte jetzt dieser Diener die Herrlichkeit Gottes sehen. Er konnte das erleben. Und Geschwister, so ist der Herr. Und so wacht der Herr über jedes einzelne Kind Gottes. So wacht der Herr über seine Kinder. Er wacht über eine Gemeinde. Er wacht über sein Werk. Und er wird immer über das Wachen und das Werk und wenn das auch umringt ist, sagt uns das Wort, das Herr der Heiligen ist umringt. Aber doch, es ist noch einmal umringt. das sind die Rosse und Wagen Israels, des Herrn. Wir haben gelesen am Anfang, ja, die Syrer, sie planten, schmieden Krieg gegen das Volk. Aber Geschwister, es immer zwei Mächten stehen gegenübereinander, immer. Eine Macht will uns Verderben bringen. Eine Macht will mich irgendwo hinführen, dass ich fallen könnte, dass ich vielleicht auf schiefe Wege gehen könnte. Es gibt doch so viele Möglichkeiten. Und die andere Macht sagt, hüte dich. Die andere Macht, hüte dich, geh dort nicht hin. Und Geschwister, wohl uns, wenn wir unser Gewissen reden lassen würden, dass unser Gewissen nicht vielleicht gedämpft wird. Solange das Gewissen zu mir redet, solange das Gewissen zu mir spricht, Geschwister, wacht der Herr über uns, wacht der Herr über uns. Und er sagt uns, fürchtet euch nicht. Und darum, liebe Geschwister, wir müssen uns nicht fürchten. Was wir müssen tun, wachsam sein. Wachsam sein, damit wir nicht dorthin gehen wo, und hüten uns, wo es nicht sein sollte. Dass wir nicht die Stellen besuchen, wo uns als Kinder Gottes nicht ziemt oder nicht unser Blatt ist. Oder damit wir nicht mit Dingen uns beschäftigen, die uns eigentlich zum Verderben. Die Syrer wollten nur das eine, verderben. Und Geschwister, der Feind will nur das eine, dass wir nächstes Jahr da nicht mehr sind. Glaub mir das. Er will, dass wir nächstes Jahr hier nicht sein sollen, dass wir uns nicht mehr freuen. Und Geschwister, darum fürchtet euch nicht. Die, die mit uns sind, die sind viel mehr. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir manchmal vielleicht an eine Furcht oder Sorge ergreifen können, wenn wir vor etwas stehen oder wir sehen, es geht nicht unbedingt so, wie wir möchten das. In das Einleitungswort 1. Mose 15. Ich denke, wir wissen alle die Geschichte Abrahams, will nicht so viel eingehen auf das. Und es heißt so, nach diesen Geschichten, oder bei mir steht es nach diesen Ereignissen, sprach der Herr zu Abraham. Es sind ja Kriege vorbei, es sind Zeiten für Abraham, da wo er musste sich eigentlich, nicht musste, er hat sich gefügt in Gottes Wege und ist gegangen. Und jetzt hat der Herr noch mehr für ihn. Und bevor der Herr ihm noch mehr geben will, bevor er ihn weiterhin gebrauchen will, sagte er zu ihm, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein Lohn wird sehr groß sein. Aber Geschwister, Abraham lebte ja in einer Sorge. Abraham ist alt, nach unserem Ermessen sehr alt geworden schon. Er lebte ja mit einer Sorge im Herzen. Er hat keine Nachkommen. Und wir können uns gut vorstellen, dass er immer wieder sich Gedanken macht. Und jetzt sagt der Herr, fürchte dich nicht. Dein Lohn wird groß sein, ich bin dein Schild. Aber der Abraham sagt zu mir, Herr, was kann ich mit dem allem anfangen? Er sagt so, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ohne Kinder dahin. Eigentlich, Abraham will sagen, Herr, was kann ich mit dem allem anfangen, was du mir versprichst? Das Einzige weiß ich, ich bin mir sicher, ich gehe dahin, ich habe keine Kinder. Wisst ihr, die Sorge, die Gewissheit vielleicht, die Zukunft, wie es aussieht, weiß Abraham schon voraus. Und er sagt, und mein Knecht Eliezer, er muss das erben. Ich muss jetzt mein Hab und Gut, alles ihm übergeben, einem Knechte, einem Fremdling. Aber Geschwister, der Herr sagte ihm gar nicht viel. Herr hat ihm nochmal wiederholt, dass er gesegnet sein wird. Und dann sagt er, jetzt geh du mal hinaus und schau gen Himmel. Und das heißt so, er ließ ihn hinausgehen und sagte, Vers 5, sieh zum Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Geschwister, das ist das, was manchmal fehlen kann. Dass wir uns Gedanken machen, Jahre voraus. Aber der Herr will ja nicht, dass wir uns jetzt machen Gedanken, wie wird es nach 10 Jahren sein? Oder wer wird jetzt mein Haus erben? Oder was soll ich mit dem anfangen? Geschwister, er hat gesagt, geh hinaus und schau zum Himmel. Und als Abraham hinausgegangen hat, ist und hat den Himmel, nach Himmel geschaut, hat er ein Meer von Sternen gesehen. Der Herr sagte, bist du so weise? Weißt du selbst, zähl mal die Sterne. Und Abraham hat es verstanden. Mich bewundert das immer so, wie hat Abraham, er hat kein Wort erwidert. Er hat gar nichts dem Herrn gesagt. Er hat nichts gesagt, dass, ja, wie sollte es gehen? Später kam ja, erschien der Herr ihm und Sarah noch. Sarah lachte auch. Abraham auch noch. Aber Geschwister, es heißt, er glaubte. Und es war, der Herr rechnete ihm als Gerechtigkeit. Nie hat Abraham dann gezweifelt an Gott. Er glaubte vom ersten Augenblick. Und so kann eine Zukunft aussehen, wenn wir nach Himmel schauen. Wenn wir zum Himmel schauen, und der Herr wird uns zeigen, Geschwister, einmal schauen, zweimal schauen, vielleicht 50 Mal schauen, und doch wird der Herr uns zeigen. Ich will uns noch anführen, wie es Josua gegangen ist. Josua, Mose ist ja gegangen. Mose war nicht mehr unter dem Volk Israel. Und da steht Josua. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Josua eine große Sorge vor sich hatte. Weil wie Gott zu ihm spricht, musste Josua sich auch viel Gedanken gemacht haben. Aber er sagte so, ich, Josua 1, werde noch einzelne Verse rausnehmen. Vers 5. Es soll dir dein Leben lang niemand widerstehen. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Vers 7. Sei nur getrost und ganz unverzagt, indem du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz. Und dann Vers 9. Sieh, ich habe dir geboten, getrost und unverzagt zu sein. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Natürlich sagte der Herr ihm, indem du die Gesetze und Gebote hältst. Natürlich ist das die Voraussetzung, was der Herr erwartet. Aber wenn wir jetzt unseren Namen da reinstellen und lesen würden, Geschwister, wir werden getröstet sein, wir werden uns weniger fürchten, wir werden mehr verspüren, dass eigentlich der Herr derjenige ist, der uns hilft. Er sagt ihm, sei ganz unverzagt. Und am Schluss sagt er so, lass dir nicht grauen. Geschwister, stellen wir uns vor, dieses gewaltige Volk Israel mit allem, was sie hatten. Wie kann es einem nicht grauen, wenn man das führen muss? Wenn man das weiterleiten muss. Josua hat ja große Erfahrung mit Mose gehabt. Und Josua sah ja, wie der Herr mit Mose gewesen ist. Aber er ist ja nicht Mose. Und der Herr sagt, genau wie mit Mose werde ich mit dir umgehen. Genau wie mit Mose werde ich mit dir sein. Und manchmal graut es uns. Wir hatten in der Firma manchmal solche Aufträge. Zum Beispiel vor 2 Jahren und jetzt haben wir wieder so einen Auftrag in oben ganz in Finnland am Meer. Wir gebaut das größte Atomkraftwerk in Europa. Also wir machen es dazu, dass uns nicht passiert. Scheinbar macht es in Finnland nichts aus. Und dort wird gebaut das größte Atomkraftwerk in Europa. Und wisst ihr, ein kleines Teil dahin zu liefern, hat uns damals gekostet 1,5 Jahre nur die Papiere, die Dokumente, die Zulassungen und was da alles geht, dazu gehört, fertigstellen. Nur ein kleines Teil. Und jetzt ist wieder so ein Auftrag. Als es damals gewesen ist, vorbei gewesen ist, ich habe dann gesagt, also ich hoffe, dass sie niemals für die etwas tun muss, ja? Weil ich bin da eigentlich verantwortlich für das Ganze. Und Geschwister, jetzt kommt wieder Auftrag. Wisst ihr, ich habe so ein unwohles Gefühl im Magen bekommen, als ich das gesehen habe. Aber Geschwister, und dann war es mir, ich weiß, dass, wie viel ich damals gebetet habe, meine Frau und auch die Geschwister der Gemeinde haben gebetet für das. Das kann ich mich gut erinnern. Und dann war mir es irgendwie so viel leichter. Ich kann es ja in der Gemeinde sagen. Ich kann es ja den Geschwistern sagen. Wisst ihr, dieses Grauen vor dem ist weg.
Es ist weg. Und irgendwie ist es mir so, ja, es kommt doch. Irgendwann geht es auch vorüber. Und der Herr sagte zu Josua, du sollst nicht verzagen, ich bin mit dir. Du sollst dich nicht fürchten, was über dich kommt. Und wir wissen, dass es nicht einfach gewesen ist, dieses Volk zu führen. Wir wissen, was Mose alles durchgemacht hatte. Wir lesen, dass er ein geplagter Mensch gewesen. Aber Geschwister, er war ein Freund Gottes. Er war der Bote Gottes. Er war derjenige, mit dem Gott redete. So wie wir miteinander reden. Ich gehe noch kurz aus dem Alten Testament raus. In der Apostelgeschichte gibt es eine Begebenheit. Hier habe ich es aufgenommen. Apostelgeschichte 21. Ich lese uns ein paar Verse ab Vers 10. Apostelgeschichte 21 ab 10. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Er kam zu uns, nahm der Gürtel des Paulus, band sich die Hände und Füße und sagte, so sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen übergeben. Als wir das hörten, baten wir, und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, mich nicht nur gefangen nehmen zu lassen, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Es ist vorausgesagt, was Paulus durchleben wird, in die Hände ausgeliefert werden, in die Hände derer Menschen, die eigentlich Paulus lieber heute weghalten als morgen schon. Und sie bitten ihn eigentlich nicht zu gehen. Wisst ihr, sie haben eine Furcht bekommen für Paulus. Die menschliche, sie haben eigentlich recht gehabt. Es tat ihnen weh im Herzen, diesen lieben Paulus vielleicht nicht mehr zu sehen. Sie hatten recht. Sie hat eine Angst ergriffen. Sie wissen, was das bedeutet. Und sie baten ihn. Aber was er sagt, ja. Was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Geschwister, diese Situation, dass wir vielleicht manchmal in eine Lage kommen, uns Furcht ergreift, die kann den Menschen auch, unseren Mitgeschwistern, das kann auch sich übertragen. Es kann auch sie in den Mut nehmen. Wenn wir dann jammern, wir sind vielleicht im Elend, wir jammern und weinen, aber Geschwister, Paulus sagt, macht mir das Herz nicht schwer. Und er sagt, wisst ihr, ich bin bereit, nicht nur binden zu lassen, das ist ja Kleinigkeit für ihn gewesen, aber für Christus zu sterben. Und als ich das gelesen habe, mir hat so eine Ehrfurcht ergriffen. Geschwister, Menschen, oder wir haben allgemein etwas Angst vom Sterben. Ist das so, ja? Man hat ja eigentlich einen Respekt. Aber Geschwister, er wollte für Christus sterben, mit Christus. Ich denke, Paulus, natürlich hat er auch seine Gefühle gehabt. Und doch hat er gesagt, ich will lieber gehen. Er fürchtete sich nicht. Aber eins wusste er, dass Gott mit ihm ist. Dass wenn er nach Jerusalem gehen soll, dann sagt der Herr zu ihm auch, fürchte dich nicht, ich gehe mit dir. Auf einer anderen Stelle, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wo es steht, sagte der Herr zu Paulus, fürchte dich nicht und rede, schweig nicht und rede, denn in dieser Stadt habe ich ein großes Volk. Aber Geschwister, was bedeutet das, dass Paulus dann konnte frei rumgehen, frei bewegen sich? Bedeutet das, dass Paulus nicht mehr angetastet worden ist? Nein. Aber Paulus wusste, den Weg, welchen ich gehe, geht der Herr mit mir. Er hat mich gesandt, der Herr hat mich geheißen zu gehen, und er fürchtete sich nicht. Und es dauerte nicht lange nach diesem, als der Herr zu ihm geredete, wurde er wieder gefangen genommen, gepackt geworden und misshandelt geworden. Fürchte dich nicht. Ich will noch ein kurzes Wort, es wäre so viel anführen. Ich habe geschaut in der Bibel, ich wollte zuerst zählen, wie viele Stellen gibt es, fürchte dich nicht. So, man kann ja irgendwie über unser Handy ganz schnell rausfinden, aber ich wollte eigentlich so nachzählen, bin nicht sehr weit gekommen. Es sind sehr viele Stellen, die uns sagen, fürchte dich nicht. Aber zu den Römern hat Apostel Paulus ein schönes Wort geschrieben. Er sagt hier nicht, fürchte dich nicht. Aber die Ausdruckweise, die Zuversicht, die wird für die Kinder Gottes gegeben von Gott ist. Römer 8, ab Vers 31, werde ich auch nicht alles so komplett lesen. Römer 8, ab 31, sagt Paulus so zu den Ihnen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann hinter uns sein? Ist das nicht der gleiche Gedanke? Ja? Ist Gott für uns, Geschwister? Natürlich werden die Menschen sein, die gegen Gott sind. Und trotzdem sagt er, führt euch nicht. Was kann uns noch schaden? Und dann sagt er weiter, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Für uns. Für uns hat er ihn nicht verschont. Ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der Rechtfertigen. Die Beschuldigen, die kommen. Man wird beschuldigt in Dingen, wo wir gar nicht schuld sind. Manchmal vielleicht wird so ein Gespräch entwickelt, habe ich selbst erlebt. Und dann geht es macht einen Bogen. Es ist sowieso ein Geheimnis oder eine Neuigkeit oder was. Es macht meistens einen Bogen. Geschwister, und sie ist dann, bis sie dann zurückkommt, ist sie ziemlich anders. Und er sagt, aber der Herr wird uns rechtfertigen, der Herr wird es alles ins Licht bringen. Und dann sagt der Vers 35, ein wunderbarer Vers, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Angst, Trübsal, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen. Geschwister, das ist das, was kommen wird immer wieder. Das ist das, was welchen Dingen ein Kind Gottes ausgesetzt wird. Aber Geschwister, fürchtet euch nicht. Wir wollen uns nicht fürchten. Wir wollen uns nicht fürchten, wenn wir jetzt in der nächsten Woche im Alltag sind. Wenn wir da jetzt rauskommen und nach Hause fahren, kommen nach Hause, dann merken wir eigentlich, ganz andere Welt, hat jemand heute gesagt. So, ganz andere Welt. Geschwister sind weggefahren und dann merkt man, ja, es ist ganz anders. Und trotzdem sollen wir da sein. Trotzdem sollen wir in dieser anderen Welt sein, die meiste Zeit unseres Lebens. Und doch sollen wir nichts fürchten, weil Paulus sagt weiter dann, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Christi scheiden vermag. Geschwister, welche Verheißungen sind uns gegeben? Wozu sind sie gegeben, Geschwister? Damit wir uns nicht fürchten. Und der Herr möge uns helfen. Es wäre so viel anführen, wo uns das Wort deutlich sagt, dass wir eigentlich nicht so allein stehen in der Welt. Natürlich sind wir in der Welt. Aber Geschwister, die um uns her sind, die sind mehr. Die gegen uns sind, sind Kräfte, die wo vor Gott nichts sind. Die um uns sind, sind feurige Ross und Wagen. Die gegen uns sind, es sind dunkle Fürstentümer, dunkle Mächte. Mächte, sie haben auch ihre Macht und Kraft. Und doch, Geschwister, ist der Herr mit uns. Und der Herr hilft jedem aufrichtigen Kind Gottes, dass wir uns nicht fürchten. Der Herr helfe uns und segne uns. Und wenn wir in den Alltag gehen, wenn wir wieder an unseren Arbeitsstelle sind, wo auch immer, nicht vergessen, fürchte dich nicht. Amen.